Das Gefühl, eine staatliche Lücke zu füllen, haben auch die Psychologiestudentin Maren und der angehende Mediziner Paul. Beide machen sich neben ihrem Studium stark für Menschen ohne Krankenversicherung im Rahmen des Ulmer Medinetz. Und ich freue mich, sie zu interviewen. Maren, Paul, wie lange seid ihr schon Teil des Medinetz?
Also ich bin jetzt mittlerweile seit 2 Jahren bei Medinetz dabei und habe direkt zu Beginn meines Studiums die Arbeit bei Medinetz aufgenommen.
Ich bin über Paul eigentlich zum Medinetz gekommen, bin jetzt auch seit einem Jahr dabei und wurde vor 3 Wochen dann in den Vorstand gewählt.
Wie seid ihr denn darauf aufmerksam geworden überhaupt?
Also ich glaube, wir sind beide aufmerksam geworden über Aufrufe in den Vorlesungen. Ich ganz klassisch in der Medizinervorlesung, in der ersten Vorlesung zu Semesterbeginn, hat sich das Medinetz vorgestellt, beziehungsweise es gibt ja die Infostände zu Beginn des Semesters, da stand auch schon das Medinetz.
Genau, bei mir war es auch so, dass in den Vorlesungen Werbung gemacht wurde, weil einfach auch die Mediziner gesagt haben, dass sie auch mal Psychologen oder andere Studiengänge mit ins Boot holen wollen.
Okay, also bei uns Informatiker, ich bin ja Informatiker, da habe ich noch nichts davon gehört, deswegen finde ich das ganz spannend heute. Was macht ihr denn überhaupt?
Also bei uns geht es natürlich primär schon um die Arbeit mit den Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir haben eine Sprechstunde, die findet alle 2 Wochen statt. Und da können Menschen dann hinkommen, die zum Beispiel keine Krankenversicherung haben. Und wir schauen dann gemeinsam, was hat der Patient oder die Patientin und wie können wir ihn weiter betreuen und gehen dann zusammen zum Arzt.
Und daneben gibt es aber vieles, was neben dieser Patientenarbeit läuft und mit dem Verein an sich zu tun hat. Also was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass wir Gelder haben, um die Patienten zu versorgen. Sei es, wenn wir mal einen Krankenhausaufenthalt finanzieren müssen oder beispielsweise Medikamente. Dann ist aber ja ganz klassisch, was jeder Verein eigentlich braucht, ist irgendwie Werbung für den Verein. Gerade wie wir angesprochen haben, sei es, dass man in Vorlesungen geht, sei es, dass man irgendwie guckt, dass wir in der Presse präsent sind, dass man mal Infostände macht. Da gibt es ein großes Tätigkeitsfeld. Wir betätigen uns auch politisch, also wir suchen immer wieder Gespräche mit Abgeordneten, weil die Versorgungslage von Menschen, die eben keine Krankenversicherung haben, in Deutschland sehr schlecht ist. Und aus unserer Sicht muss man das eigentlich politisch lösen. Das ist eigentlich ein Unding, dass es Vereine wie den unseren geben muss, damit diese Menschen versorgt werden.
Genau, und da ist eben auch ein großes Ziel von uns, dass wir uns breiter auch vernetzen mit anderen Mediennetzen in Deutschland, weil wir einfach gemeinsam auch viel mehr politisches Gewicht auch haben.
Und insgesamt ist es aber das Schöne auch im Medinetz, dass man sich eigentlich auf vielfältigste Weise einbringen kann und auch sehr eigeninitiativ. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, es gibt ja ein großes Festival von den Medizinern, die Medimeisterschaften, ich weiß nicht, wer das alles kennt, und da haben wir mit anderen Vereinen zusammen eine Pfandaktion organisiert, wo wir ja das Pfand dort gesammelt haben und so Spendengelder bekommen haben, und das war sehr umfangreich. Also wir haben da unter anderem 70 Regentonnen pink lackiert und ja, verschiedenste Sachen gemacht.
Ihr hattet ja auch dieses Jahr ein Jubiläum. Auch schon mal Gratulation dazu. Was sind eure Schritte jetzt nach eurem Jubiläum?
Genau, also vielleicht erstmal kurz zu dem Jubiläum. Ja, wir werden ja 10 Jahre und haben das keinen Grund zu feiern genannt, weil wir es eben, wie Paul schon gesagt hatte, nicht gut finden, dass es uns immer noch gibt. Und ich denke so, die zukünftigen Schritte werden sein, oder auch jetzt im Rahmen unseres Jubiläumsjahres, dass wir einfach auch in der Öffentlichkeit mehr auf die Thematik aufmerksam machen, weil es einfach noch viele Menschen gibt und auch Ärztinnen und Ärzte, die nicht wissen, dass es Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland gibt. Und genau, das ist, glaube ich, schon so ein großer Punkt, der uns einfach auch sehr wichtig ist.
Genau, ich denke, es bleibt natürlich weiterhin einfach wichtig, die Patienten betreuen, was auch eine Idee von uns ist oder ein Ziel ist, dass wir juristisch noch ein bisschen fitter werden, um doch auch die Patienten dementsprechend besser betreuen zu können, was auch Möglichkeiten angeht, die Menschen wieder in Krankenversicherungen zu bringen oder möglicherweise doch über Angebote an Sozialhilfe ihnen helfen zu können.
Wen betreut ihr denn typischerweise? Bei uns ist es ja eigentlich so, dass jeder versichert sein sollte. Wie fällt man denn durch dieses Raster durch?
Genau, der Begriff sollte ist eigentlich oder das Wort sollte ist sehr wichtig. Man denkt ja häufig, es handelt sich hier irgendwie um Menschen, die Flüchtlinge sind. Da ist es allerdings so, Menschen, die als Flüchtling anerkannt sind oder sich im Asylverfahren befinden, werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch krankenversicherungstechnisch versorgt. Zwar nicht im vollen Umfang, wie wir das tun, wenn wir eine Krankenversicherungskarte haben, aber doch so, dass es eine gesundheitliche Versorgung gewährleistet ist. Jetzt sind es verschiedene Personengruppen, die keine Krankenversicherung haben. Das eine sind tatsächlich deutsche Staatsbürger. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum die jetzt nicht krankenversichert sind. Die eine ist ja nicht so, dass es schon immer Versicherungspflicht gab in Deutschland und dass sie einfach damals nicht versichert waren und bis heute noch keine Versicherung gebraucht haben. Also es kommen Patienten zu uns, die seit 10, 15 Jahren nicht mehr beim Arzt waren. Die andere Möglichkeit bei Deutschen ist, dass sie privat versichert waren, eine Privatinsolvenz hatten, dann ihre Krankenkassenbeiträge nicht mehr gezahlt haben und eben jetzt ohne Versicherung dastehen. Und was auch häufiger vorkommt, ist, dass die Menschen eigentlich gesetzlich versichert waren, auch ihre Beiträge nicht mehr gezahlt haben und zu uns kommen. Das ist an sich noch relativ gut handhabbar, weil man die Versicherung dann wieder aufleben lassen kann. Die haben natürlich dann immense Krankenkassenschulden, auch wenn sie in den Jahren die Krankenkasse nicht in Anspruch genommen haben. Also das ist die eine Gruppe, die wir haben, Deutsche ohne Krankenversicherung. Was wir ganz viel auch haben, sind EU-Bürger, die auch sich häufig, oder ja, EU-Bürger halten sich ja auch legal in Deutschland auf, haben aber, auch wenn sie bereit sind, sich beispielsweise freiwillig zu versichern, können sie häufig nicht in eine Krankenversicherung aufgenommen werden, weil sie vorher nicht versichert waren. Und die dritte Gruppe sind Menschen, die sozusagen nicht legal sich in Deutschland aufhalten, wobei die bei uns einen relativ geringen Anteil einnehmen.
Maren hatte mir im Vorfeld schon erzählt, dass es diese Vorversicherungszeiträume gibt. Wie kommen die denn zustande?
Da geht es einfach darum, dass die Versicherungen einen Nachweis brauchen oder haben wollen, dass die Person in den 2 Jahren, bevor sie eben jetzt neu versichert werden soll, eine gewisse Anzahl schon versichert war bei einer anderen Krankenversicherung. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass die Krankenkassen natürlich verhindern wollen, dass man sich nicht versichert, solange es einem gut geht. Und dann quasi, wenn man krank wird, dann doch nochmal schnell in eine Versicherung auch reinkommt. Das Problem hierbei ist, dass die Menschen häufig da überhaupt nicht die Absicht hatten, sich zuvor nicht zu versichern, sondern dass einfach in jedem EU-Land auch anders geregelt ist. Es gibt EU-Länder, da besteht eine Versicherungspflicht und es gibt aber eben auch EU-Länder, da besteht keine, beziehungsweise dann den Nachweis zu bekommen, dass sie Menschen in der Versicherung waren oder eine Versicherung hatten, ist häufig sehr schwierig einfach.
Häufig haben Menschen Probleme, einer Versicherung beizutreten, aufgrund des Vorversicherungszeitraums. Kann dieser der Patient nicht nachweisen, muss ein Teil der Beiträge zurückgezahlt werden. Das kann locker 3-stellige Kosten bedeuten. Apropos Kosten.
Ihr finanziert euch ja überwiegend über Spenden, aber so ein Arztbesuch kann ja gern mal mehr kosten. Gerade die Privatpatienten unter uns kriegen ja manchmal die Rechnungen nach Hause. Wie viele aktive Spender habt ihr denn und wie finanziert ihr diesen großen, ich sag jetzt mal, Kostenpunkt an sich mit diesen ganzen Untersuchungen?
Auf der einen Seite haben wir ja die Mitgliedsbeiträge, die allerdings nur einen Bruchteil ausmachen von den wirklichen Spendern. Wir kriegen immer wieder von zum Beispiel der Aktion 100.000 dann Beträge gespendet oder von Privatpersonen, die einfach sagen, sie finden die Arbeit gut, sie wollen es gerne unterstützen oder von Firmen. Genau, also das sind so ein Großteil der Punkte, wo wir unsere Gelder auch herbekommen.
Und dazu ist es so, dass gerade im ambulanten Bereich die Ärzte, die mit uns kooperieren, sehr häufig zu reduzierten Sätzen oder teilweise kostenlos unsere Patienten behandeln.
Dann wird da quasi nur das Labor in Rechnung gestellt und nicht die Behandlung.
Ihr habt ja erzählt, dass ihr in euren ersten Vorlesungen angeworben wurdet. Wenn ihr jetzt euch mehr breiter aufstellen wollen würdet von den aktiven Mitgliedern her, was gibt es denn zum Beispiel jetzt für unsere Hauptzuhörer, die Informatiker, zu tun? Können die da auch irgendwelche Tätigkeiten übernehmen?
Also prinzipiell kann man eigentlich alle Tätigkeiten im Medinetz, kann jeder übernehmen, weil es ist ja nicht so, dass wir Patienten selber behandeln, sondern dass wir sozusagen nur die Vermittlung sind zwischen den Patienten und den Ärzten und vermittelnd wirken. Aber es gibt, denke ich, auch Tätigkeiten, die insbesondere für Informatiker interessant sein dürften. Also um die Anonymität der Patienten zu gewährleisten, haben wir eine verschlüsselte Dropbox und solche Dinge, wo es doch wichtig ist, eine gewisse Fachkompetenz zu haben. Wir haben in letzter Zeit auch immer wieder Probleme mit unserem Server. Da könnten wir eigentlich dringend Informatiker gebrauchen, die sich da einbringen.
Genau, und was ich noch so eine ganz nette Sache fände, wäre, wenn wir zum Beispiel mal eine App programmieren, um einfach so die Zusammenarbeit innerhalb von dem Verein zu vereinfachen. Weil wir sind jetzt doch einige Mitglieder geworden und gerade wenn es dann darum geht, eine neue Mitgliederversammlung, den Termin dafür zu finden oder Abstimmungen über die Übernahme von Kosten für Medikamente. Das wird einfach sowas dann extrem vereinfachen. Und auch dafür würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Menschen auch bekommen, die gerne programmieren zum Beispiel oder da auch Kenntnisse haben.
Ihr seid jetzt beide schon länger dabei. Habt ihr beide so ein Highlight aus eurer Tätigkeit, das ihr gern teilen wollen würdet?
Also wir hatten ja vorhin schon die Vorversicherungszeiten angesprochen. Was tatsächlich, glaube ich, für uns beide ein Highlight war, wo wir eine Patientin hatten, wo das sehr schwierig sich gestaltete mit diesen Vorversicherungszeiten, weil sie selber in ihrem Heimatland keine Versicherung hatte in dem Zeitraum. Und nachdem insbesondere Maren, die sich dann doch durch die verschiedenen Etagen bei der Barmer telefoniert hat, haben wir es am Schluss geschafft, sie wieder versichern zu können. Das war wirklich
ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil man da einfach gemerkt hat, das bringt was, wenn man sich einsetzt und man kann den Menschen dann auch wirklich helfen. Und ja, also es war echt so ein Erfolgserlebnis, was ich denke, was auch viele bei uns im Medienetz haben, wo man sich einfach schon mal gedacht hat, wow, die Arbeit bringt wirklich was und es lohnt sich darin auch, einige Stunden Zeit auch zu investieren.
Einfach auch, wenn es gibt ja Sachen, die sind wirklich vergleichsweise einfach gelöst. Jemand kommt mit starken Zahnschmerzen und man bringt den Menschen zum Zahnarzt und er ist danach überglücklich und dankbar, dass ihm jetzt geholfen wurde. Ich finde, das ist eigentlich jedes Mal für sich schon ein kleines Highlight.
Wir alle können Teil eines solchen Highlights werden. Und das nicht nur in Ulm, sondern in vielen deutschen Städten. Fast jede größere Stadt hat ihr eigenes Medienetz. Das zeigt, wie ernst die Lage für 80.000 Versicherungslose ist und wie wichtig das Engagement jedes Einzelnen ist. Da können wir nur froh sein, dass es so viele ehrenamtliche Helfer gibt.
Ihnen allen gebührt unser Dank und unsere Wertschätzung.